Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Caesar, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Caesar ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von drei Kindern, geschieden und frisch verheiratet. Ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über drei Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Und das war wirklich ziemlich harte Arbeit, rauszufinden, was ich will. Und ich habe da auch Jahre für gebraucht und letztlich ist es, glaube ich, immer ein Prozess. Man kann sich immer neu fragen, was will ich jetzt? Was ist es genau? Was will ich nicht, ist manchmal einfacher zu beantworten, ja, als was will ich wirklich. Und immer dafür auch die Formulierung zu finden, ne? Also wirklich auch die Vision zu entwickeln und sich die auch zu trauen, weil es ist ja auch schmerzhaft, wenn du dann merkst, eigentlich hast du eine ganz andere Vision als das, was du gerade lebst und du fühlst dich davon meilenweit entfernt, aber du musst trotzdem erstmal diese Vision dich trauen zu entwerfen oder zu sehen und dir eingestehen, ja, da bist du leider jetzt gerade noch nicht, damit du dich aber auch dann auf den Weg machen kannst. So habe ich das erlebt jedenfalls. Ja. Und bei mir war es eben tatsächlich dann überraschend für mich eine Vision mit einem Kind.
Herzlich willkommen bei Katinka am Küchentisch.
Runde zwei.
Runde zwei. Also wir halten euch ja ein bisschen auf dem Laufenden, dass uns auch ständig Dinge passieren, die nerven und die man alle nicht haben
mit
will.
Mit Dinge meinst du Fehler?
Ja,
oder wirst du es nicht
Fehler?
Als Fehler? Egal. Sollte so sein.
War jetzt irgendwie so. Also wir haben hier schon mal so nett zusammengesessen und hatten dann auch mindestens eine Stunde ein Gespräch, wussten aber von Anfang an, es war die falsche SD-Karte im richtigen Gerät und es sollte nicht zu einer Aufnahme kommen. Deshalb, liebe Anna Schmutte, sitzen wir heute hier nochmal. Danke, dass du nochmal kommst. Wir haben jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, weil deine Mutter in Hamburg wohnt.
Du genau.
Du lebst in Berlin und du hast ein, ich würde jetzt sagen, ein bisschen seltenes Thema dabei und trotzdem hat es eine ganz große Relevanz für uns, finde ich, und für unsere Hörer, Hörerinnen, weil du auch Dinge von ganz unten nach oben holst.
Ja, das passiert genau. Mitunter.
Also, herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Bei dir geht es um ganz viele Dinge, die du heute selber nutzt, um andere darin zu beraten. Und du kommst aber ursprünglich mit dem Thema, ich versuche das jetzt mal halbwegs zusammenzufassen und dann steigen wir aber direkt ein und mit dem, wie du es empfindest und wie es dir passiert ist. Und verbessere mich, wenn ich jetzt irgendwas nicht ganz richtig sage. Also es geht um das Thema Kinderwunsch oder Nicht-Kinderwunsch.
Genau.
Und das ist, glaube ich, schon mal die Überschrift. Du warst der festen Überzeugung, kein Kind haben zu wollen.
Ja, richtig.
Genau. Und ich glaube, jetzt übergebe ich schon an dich, bevor ich jetzt irgendwo falsch abbiege, weil ich das sehr besonders finde. Und ich glaube, es gibt viel mehr Frauen, vielleicht heute sogar mehr als noch vor 30 Jahren, die ganz fest der Überzeugung sind, ich möchte auf keinen Fall ein Kind bekommen. Wie war es bei dir?
Ja, also ich hatte diese Überzeugung auch sehr, sehr lange, eigentlich schon als Kind, als Jugendliche sowieso und auch als junge Erwachsene, aber auch noch im Laufe meiner 30er. Und gegen Ende meiner 30er fing ich dann an, daran zu zweifeln und dachte mir, was ist aber, wenn du vielleicht doch ein Kind willst? Mhm. Und habe dann auch noch mal einige Jahre gebraucht, bis ich das so klar hatte für mich und musste auch noch einiges verändern in meinem Leben, bis ich diesen Wunsch so für mich, kann ich wirklich sagen, zulassen konnte und durfte. Und dann habe ich eben mit 43 ein Kind bekommen.
Ja. Okay, das ist jetzt in 2 Minuten zusammengefasst, aber genau. Das war jetzt wie viele Jahre? Wie viele Jahre fasst du gerade zusammen?
Ja, wenn du sagst, es war schon als Kind, dann eigentlich dein ganzes bisheriges Leben.
Genau, eigentlich mein ganzes Leben, ja.
Wow, okay.
Ja.
Dann lass uns doch noch ein bisschen weiter vorne anfangen.
Ja, das können wir gerne machen.
Okay, also du bist ja Tochter einer Mutter, wie alle Frauen.
Mhm.
Weißt du heute noch, was dich so fest hat fühlen lassen oder denken lassen, das wissen wir ja nicht, dass du kein Kind haben möchtest?
Ja, also das war immer so ein Gefühl einfach, ich fand das nicht so spannend. Ich habe mich da nicht so hingezogen gefühlt. Ich mochte zwar Kinder, aber ich habe mich jetzt auch nicht total für die interessiert oder war nicht so, habe auch nie mit Puppen gespielt und war einfach an anderen Dingen interessiert und dachte immer, mir taten immer die Frauen leid, die Kinder hatten. Und ich dachte immer, oh Gott, das ist so anstrengend. Und jetzt schreien die wieder und jetzt wollen die irgendwas von dir. Und ich konnte das gar nicht verstehen, dass jemand das freiwillig macht irgendwie. Und das hat sich wirklich sehr lange gehalten, dieses Gefühl. Habe ich ein Glück, dass ich das nicht machen muss irgendwie. Das war ganz hartnäckig, diese Sichtweise oder dieses Gefühl, ja, tatsächlich.
Und hattest du das Gefühl, du bist da fremd oder falsch? Weil ich kann mir vorstellen, dass das für also diese
auch junge Mädchen, ne? Also wenn ich das so im, wir haben ja relativ viele kleine Kinder und auch Babys im Umfeld und gerade die Mädchen, auch die Jungs, aber gerade die Mädchen, die stürzen sich natürlich auf die Babys. Mhm. Also und betüdeln die und bemuttern die und bepampern die und
ja, nee, ich hatte immer Angst vor Babys, also als Kind. Ich fand die immer irgendwie bedrohlich, weil die halt so unkontrolliert sich bewegen und Geräusche machen und sabbern. Und ich dachte halt so, oh, nee, ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Nachher fallen die mir runter und so. Also ich hatte jetzt nichts wirklich gegen die. Ich fand die nicht blöd, aber ich wurde mit denen nicht warm, ja. Ich habe keinen Zugang gefunden und hatte dann im Zweifel eher Angst vor denen.
Ja, und dieses, ich frag nochmal, hast du dich da irgendwie fremd oder falsch mitgefühlt? Weil ja die meisten anderen Mädchen sich auf andere Babys stürzen, am liebsten einen eigenen Kinderwagen vor sich her fahren und diese Puppe von morgens bis abends bespielen und bespaßen.
Ich glaube so ein bisschen, also falsch erstmal noch nicht, aber ich habe schon gemerkt, so das spricht mich jetzt nicht so an wie andere Mädchen vielleicht auch.
Nicht.
Ja. Und später dann, also vor allem in meinen 30ern, als das um mich rum dann losging und alle Kinder bekommen haben, da habe ich mich schon so ein bisschen als Außenseiterin gefühlt teilweise. Es wurde glücklicherweise nie so an mich rangetragen. Also meine Mutter oder auch sonst jemand, vielleicht außer meine Oma, haben mich eigentlich alle in meiner Familie relativ in Ruhe gelassen und das wurde nie so thematisiert.
Was ja schon mal besonders ist.
Ja, oder? Ja. Also ja, wenn ich so höre, was meine Leute, die ich berate und coache, mir so erzählen, was genau für ein Druck da von der Schwiegermutter teilweise auch kommt oder von der eigenen Familie, von der Mutter, von den Eltern, von der Gesellschaft. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das nicht so, persönlich nicht so doll empfunden, diesen Druck. Mhm. Aber ich habe so gemerkt, dass ich zunehmend die Einzige war. Oder ich hatte immer ein paar Freundinnen, die auch keine Kinder hatten und auch keine wollten. Mit denen habe ich mich auch immer sehr wohl gefühlt. Die meisten von denen haben jetzt auch immer noch keine Kinder und wollen auch immer noch keine. Und ich treffe mich auch wahnsinnig gerne nach wie vor mit denen. Aber natürlich habe ich dann doch im Freundeskreis auch immer mehr gehabt, die dann eben in Beziehungen waren, in denen dann eben auch Kinder entstanden sind. Und ja, ich habe mich dann schon irgendwann seltsam gefühlt mit diesem nicht vorhandenen Wunsch und bin dann mal angefangen, mir das genauer anzugucken, zum Glück. Weil tatsächlich bei mir, das ist wirklich nicht bei allen Frauen so, aber bei mir steckte da tatsächlich noch was dahinter, wo ich auch ganz froh bin, dass ich das noch mal ans Licht geholt habe, sozusagen.
Ja. Im wahrsten Sinne. Und dann auch 9 Monate später auch geboren hast.
Genau.
Also nicht 1:1, aber jetzt mal
ja.
Symbolisch.
Was, beschreib mal diesen Moment, dass du irgendwie angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen nochmal. Weil ich sag mal, viele würden dann vielleicht sagen, das ist einfach so und da, ne, so Haken dran, fertig. Aber so dieses, so dieser Turning Point, doch nochmal zu sagen, ich gehe da jetzt nochmal rein. Oder war das ein Zufallsprodukt von...
Also zu dem, was du zuerst gesagt hast, es gibt wirklich ganz viele, also vielleicht machen manche einen Haken dran und sagen, das ist halt so bei mir, aber ich erlebe das ja in der Beratung, dass ganz viele eben keinen Haken daran machen können. Ja, ja, das ist ein ganz starker innerer Kampf bei ganz vielen Frauen, die auch tatsächlich keinen Kinderwunsch haben oder keinen starken, sich aber fast schon gezwungen fühlen, das immer wieder zu hinterfragen, weil es eben gesellschaftlich nicht so die Norm ist, dass man einfach fein damit ist, kein Kind zu kriegen, sondern man soll geradezu damit im Konflikt sein, so kommt es einem vor, wenn man merkt, wie doll die Frauen teilweise von außen eben immer wieder bearbeitet werden. Ja, du wirst es noch bereuen oder finde erstmal den richtigen oder was man da alles hört. Ne?
Ja, du bist auch nicht vollständig.
Genau,
als ob Frau du, bist
was
du.
Was sind so klassische Sätze?
Ja, dann wirst du ja nie erfahren, was wirkliche, wie sagt man, unconditional, bedingungslose Liebe ist, dann entgeht dir ja das Beste im Leben. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Du wirst doch im Alter alleine sein. Es gibt so ganz viele Horrorszenarien, die kinderfrei leben wollenden Frauen
als sei man nicht vollständig, ne? Also ja. So als würde man dann amputiert zwangsweise durchs Leben
ausgestoßen.
Genau, genau. Und aber was war der zweite Teil deiner Frage? Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen.
Der Turning Point. Dass du, dass ich gesagt habe, mach einen Haken dran und sind fein damit. Das war auch mehr auf die Außenwelt beschrieben.
Mhm.
Dass da ein wahrscheinlich auch wirklich sehr, sehr langer, jahrelanger innerer Kampf abläuft. Ist
kannst du dir vorstellen, ja.
Und gleichzeitig gab es bei dir irgendwie so einen, ja, einen Drehmoment oder gab es eine Krise, die anders gelagert war, was das Thema mit hochgebracht hat? Oder wieso kam es so, dass das so sich gedreht hat?
Das war tatsächlich eine Krise, die eher auf meine Beziehung damals sich bezog. Also die Beziehung, die ich damals geführt habe mit dem Mann, war schwierig für mich und ich habe mich in ganz vielen Punkten nicht wohlgefühlt. Es war aber auch nicht so, dass ich hätte gehen können. Also ich steckte da ganz lange fest in gewisser Weise und habe mich dann irgendwann gefragt, sag mal, hat vielleicht die Tatsache, dass du dir keine Kinder vorstellen kannst, nicht auch ein Stück weit mit dem Partner zu tun, mit dem du gerade zusammen bist? Also kannst du es dir vielleicht deswegen nicht vorstellen, weil du dich mit ihm nicht langfristig siehst? Und da habe ich gemerkt, da war was, da muss ich nachgucken, da ist was dran.
Aber, darf ich unterbrechen?
Mhm.
Könnte ja auch sein, dass du ihn dir unterbewusst gesucht hast, weil du ja sowieso in diesem Modus warst, ich möchte gar keine Kinder haben.
Ja,
also suche ich mir den entsprechenden Partner auch dazu.
Das kann sehr gut sein.
Der mir nicht gut tut, der noch keine Kinder will oder der einfach irgendwie dieses Thema nicht mitbringt.
Genau, oder er hat sogar vordergründig, glaube ich mal, oder am Anfang der Beziehung gesagt, er will welche, aber es hat sich für mich letztlich nie danach angefühlt. Also es hat sich nicht so angefühlt, als ob das eine gute Idee für uns ist. Irgendwie, obwohl er meinte, vielleicht ging es ihm sogar so wie mir. Das kann auch gut sein, dass er sich das auch mit mir, weil er hat jetzt auch ein Kind und wir sind gut befreundet.
Okay, fein.
Ja. Mhm. Also vielleicht waren wir das einfach nicht. Mhm. Und,
aber ihr habt euch für was anderes getroffen.
Vielleicht, ja. Mhm. Genau, und da bin ich dann aber in die Tiefe gegangen. Zum Glück musste ich auch, weil wir einfach nicht weiterkamen. Und in dem Zuge...
Klingt jetzt so nach, ach, du bist mal zum Kiosk nebenan und da in die Tiefe gegangen. Also was? Wie bist du in die Tiefe? Was war dein... Wie bist du da in die Tiefe gegangen?
Indem ich mir wirklich versucht habe anzuschauen, was will ich eigentlich und wovor habe ich solche Angst?
Du dir selber?
Ja.
Oha, okay.
Ja. Und das war wirklich ziemlich harte Arbeit, rauszufinden, was ich will. Und ich habe da auch Jahre für gebraucht und letztlich ist es, glaube ich, immer ein Prozess. Man kann sich immer neu fragen, was will ich jetzt? Was ist es genau? Was will ich nicht, ist manchmal einfacher zu beantworten, ja, als was will ich wirklich. Und immer dafür auch die Formulierung zu finden, ne? Also wirklich auch die Vision zu entwickeln und sich die auch zu trauen, weil es ist ja auch schmerzhaft, wenn du dann merkst, eigentlich hast du eine ganz andere Vision als das, was du gerade lebst und du fühlst dich davon meilenweit entfernt, aber du musst trotzdem erstmal diese Vision dich trauen zu entwerfen oder zu sehen, und dir eingestehen, ja, da bist du leider jetzt gerade noch nicht, damit du dich aber auch dann auf den Weg machen kannst. So habe ich das erlebt jedenfalls. Ja, und bei mir war es eben tatsächlich dann überraschend für mich eine Vision mit einem Kind, obwohl die relativ verschwommen noch war. Aber ich hatte dann auch so einen Traum von einem kleinen Kind, mit dem ich da stand. Irgendwie standen wir so nebeneinander und ich bin komplett geschockt aufgewacht, aber geschockt im Positiven. Also wirklich ein Nachttraum sozusagen, wo ich aus dem Schlaf hochgeschreckt bin und dachte, huch.
Okay, aber es war ja im Zweifel auch ein inneres Kind.
Das kann auch sein, ja. Aber es war ein starkes Gefühl, dass ich wahnsinnig gerne die Mutter von diesem Kind wäre. Und das hat mich, muss ich sagen, schon auch irgendwo motiviert, dem mal nachzugehen. Und dann habe ich angefangen, mir das vorzustellen und mich das zu fragen. Könntest du dir das vorstellen? Was fändest du daran schön? Wovor hast du auch Angst? Was findest du auch belastend an der Vorstellung, Mutter zu sein? Und das war wahnsinnig ambivalent auch bei mir, jahrelang.
Das war ein langer Weg, ja, ne?
Also ich konnte mir nicht nur Schönes vorstellen, sondern ich hatte auch sehr viel Angst vor den Dingen, von denen ich mir vorgestellt habe, dass die mich belasten würden.
Ja, was du ja auch deine ganze Kindheit und Jugend gedacht hast.
Genau, genau.
Ich schreien nur.
Ja.
Ja, was aber auch, also ich finde gerade so über Social Media bekommen wir ein Bild von Mutterschaft vorgelebt, was einfach völlig absurd ist. Da ist nicht alles irgendwie ein Spaziergang.
Nee.
Ist nicht alles schön und ich habe so in diesen ersten, ich habe ja nochmal ein Baby bekommen und in diesen ersten Wochen, als ich mit dem Stillen, das ist einfach bei mir so schmerzhaft am Anfang und es dauert so lange, bis sich das irgendwie einstellt und habe mir so eine Meditation, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, auf die Ohren gegeben, wo die sagte, wir verlinken das, ich suche die raus, wo die sagte, I love being a mother and I don't love every aspect of motherhood. Also nicht jeder Teil des Mutterseins ist meins, so, aber ich liebe es, die Mutter zu sein. So, und ich muss nicht jeden einzelnen Teil davon irgendwie toll finden.
Ja, das finde ich auch einen sehr hilfreichen Gedanken, auf jeden Fall.
Entlastend auf jeden Fall.
Ja.
Weißt du heute, also vielleicht machen wir einen kleinen Einschub nochmal, weil du bist ja unter anderem auch Körpertherapeutin.
Ja, genau.
So, genau, weil du bist eigentlich eine Freundin und Kollegin von Uli Mai.
Ne? Genau,
also
ja.
Also so kam einmal der Kontakt.
Ja.
Also versuch das mal zu beschreiben, weil das wissen wir jetzt nach über 190 Folgen. Das, was wir uns alles so im Kopf ausdenken, ist total toll. Wir vergessen bloß den wahnsinnig großen anderen Teil, nämlich unseren Körper und die Verbindung dessen. So, warst du schon oder hast du erst einen anderen Job gemacht und bist dann über deinen eigenen Prozess in diese körpertherapeutische Richtung gegangen oder war es andersrum?
Nee, es war tatsächlich so rum, wie du es jetzt beschrieben hast. Ich habe zwar keinen anderen Job, also gut, ich habe rumgejobbt und rumstudiert und war nicht happy mit allem, was ich da gemacht habe in meinen 20ern und habe dann eine Körpertherapie angefangen wegen Schlafstörungen.
Also für dich selber?
Für mich selber, genau. Und das fand ich dann so irre spannend, dass ich mir gedacht habe, das will ich eigentlich auch lernen. Und dann habe ich da drin die Ausbildung gemacht und dann noch ein paar Ausbildungen angeschlossen und den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Und genau.
Und in dem Zuge kam dann eben dein eigentlicher Kinderwunsch, der verdeckt, versteckt ganz unten lag.
Der kam in dem Zuge irgendwann hoch, ja. Wobei ich überlege gerade, ob das so viel mit der Körpertherapie wirklich zu tun hatte. Also es war jetzt nicht in der...
Nur kurz das Fenster zu.
Ja.
Jetzt hört auf.
Das ist kein Specht an der Stelle, aber vielleicht stellen wir uns das einfach vor, dann macht es das etwas erträglicher. Wenn es mehr wird, machen wir die Tür zu.
Also, ja. Nochmal, es kam nicht wirklich?
Genau, also es kam jetzt nicht in irgendeiner Sitzung hoch oder so, sondern es kam so langsam und schleichend im Laufe der Jahre, in denen ich mich ja in der Beziehung eben beobachtet habe, wie ich mich da fühle und mich einfach in meinem Beruf erlebt habe und mich als Freundin und als Tochter und als einfach als Mensch in der Welt erlebt habe. Sicherlich ist die Körpertherapie ein wichtiger Aspekt, aber es war jetzt auch nicht so, also sagen wir so, die Körpertherapie hat mir geholfen, schneller an Gefühle ranzukommen tatsächlich. Also einfach dadurch, dass ich es gewohnt war, reinzuspüren, reinzuatmen in manche Stellen auch, die vielleicht unbequem waren oder wo ich gemerkt habe, okay, da fühle ich gar nichts, da mal hinzugucken, was ist da. Oder eben auch diese Möglichkeit, im Körper mit Ängsten zu arbeiten, das hat mir auch natürlich sehr geholfen. Aber es war eher indirekt. Also es hat, das mit dem Umgang mit den Ängsten im Körper hat mir geholfen, den Schritt zu wagen, mich zu trennen, weil davor hatte ich wahnsinnige Angst, mich aus dieser Beziehung zu lösen, in der ich mich so festgefahren gefühlt habe und in der ich auch nicht die Chance gesehen habe, mich weiterzuentwickeln und mich auch nicht in Richtung Kinderwunsch weiterzuentwickeln. Und dazu brauchte ich sehr viel Mut und da hat mir die Körpertherapie tatsächlich geholfen, mich als stark genug zu erleben und als fähig genug und als autonom genug und unabhängig genug und auch als fähig genug, mein Leben in die eigenen Hände wiederzunehmen und auch die Angst vor dem Alleinesein ein Stück weit nicht zu besiegen. Ich hatte die dann auch immer noch, aber ich habe gelernt, damit umzugehen und konnte dann eben auch ausziehen, aus der gemeinsamen Wohnung alleine wohnen, mir einfach mein eigenes Territorium wieder aufbauen. Und dafür war die Körpertherapie wahnsinnig hilfreich tatsächlich. Und das war dann die Grundlage, auf der ich mir dann eben auch vorstellen konnte, ja, du kannst Mutter werden, wenn du das willst. Und du kannst das auch unabhängig von einem Mann. Und du kannst einfach jetzt mal in Gedanken dahin wandern und gucken. Ich war ja auch nicht sicher, finde ich dann einen Partner, mit dem ich das machen kann. Ne? Dann war auch der Gedanke, vielleicht Solo-Mutter zu werden. Und dieser ganze Prozess. Aber dafür musste ich eben erst mal den Mut zusammenkratzen, mich da auf meine
Füße zu stellen.
Genau, genau.
Und ist das was, was du aus deiner Kindheit mitgebracht hast? So eine, also das Stichwort Co-Abhängigkeit oder überhaupt Abhängigkeit? Also was ich sehr normal finde.
Vielleicht in dem Sinne, dass ich schon sehr früh, ich bin mit 15 ausgezogen von zu Hause und ich war sehr früh sehr unabhängig, war ganz viel alleine auch in meiner Kindheit und ich habe eigentlich mich immer alleine durchschlagen müssen, so mehr oder weniger. Und ich glaube, dass das aber auch so eine große Sehnsucht in mir gemacht hat, mich mal zu binden, mal irgendwo wie so ein sicheres Zuhause zu finden, wo jemand da ist, genau. Und das hatte ich halt in dieser Beziehung. Und das wieder aufzugeben, war für mich die Herausforderung, weil es eben dann doch nicht das Richtige war. Also weil es eben...
Oder nicht gut genug.
Es war vielleicht ein zu hoher Preis, den ich dafür zahlen musste, weil wir einfach zwischenmenschlich viele Differenzen hatten, auch wenn diese Basis uns beiden, glaube ich, gut getan hat damals, von so einem gemeinsamen Zuhause. Aber das, ja, das musste ich dann eben wieder aufgeben, um mir in mir selbst ein Zuhause zu schaffen. Und als ich das gemacht habe, konnte ich eben auch, hatte ich auch das Zutrauen, ja, ich kann Mutter werden, ich will das auch Und eben, wie du schon gesagt hast, auch wenn nicht alle Aspekte daran ich total toll finde oder so, aber ich habe mir dann zugetraut, genau, die eben auch quasi nicht zu meistern, aber zu mitzunehmen.
Ja, die zu nehmen, genau. Ja, also genau. Einfach zu sagen, okay, das ist einfach, streichen wir das.
Ja.
Die zu nehmen und zu sagen, das ist eben ein Teil davon.
Und genau, das habe ich mir dann zugetraut und darüber bin ich sehr froh, dass ich davon nicht zurückgeschreckt bin, weil ich persönlich schon eine große Erfüllung darin auch finde. Also ich bin gerne Mutter und ich freue mich total über mein Kind jeden einzelnen Tag. Ja.
Auch wenn er nervt.
Ja, auch wenn er nervt. Und er nervt manchmal wirklich.
Ja, mit Recht. Ja. Also ich empfehle nochmal ein wirklich einziges Lieblingsbuch. Das habe ich gelesen, da waren die Kinder schon größer. Aber das hat mich so berührt. Von Rieke Drust, Muttergefühle, Untertitel, Gesamtausgabe. Und das war für mich damals das erste Buch, was nicht, so wie du es jetzt beschrieben hast, Katinka, dieses, ha, ist alles so super und wir lieben das Kind ja 24 Stunden.
Ach, deswegen, weil du warst gerade so berührt, als ich das erzählt, also ich hatte das Gefühl, du warst berührt, aber dann wahrscheinlich, weil du an das Buch zurückgedacht hast.
Das war in dem Moment, ein solcher Segen. Und ich hätte Rieke auch gerne hier, aber die kommt leider nicht. Es macht aber nichts. Aber ich könnte jedes Mal ihr Buch nennen, weil ich es eben ganz toll fand und es war wahnsinnig neu damals, dieses, ach, das ist nicht nur ein Segen.
Mhm.
Also auch, unbedingt.
Ja, heute ist es ja ein bisschen gängiger, also es gibt Regretting Motherhood und das gibt es auch zu Recht, dass Leute oder Frauen darüber sprechen eben, welche Aspekte sie am Muttersein eben auch bereuen tatsächlich, auch wenn sie ihre Kinder lieben, was sie dann ja auch immer dazu sagen müssen, damit keiner auf die Idee kommt, es sei nicht so. Aber tatsächlich, ja, war das bestimmt nicht immer so und es gibt auch, also ich habe mal mit einer Frau aus Österreich gesprochen vor kurzem und die meinte, dass sie das ja Wahnsinn fände, dass ich das so zugeben würde, dass mein Kind mich auch mal nervt. Und ich meinte dann, ja, das ist doch selbstverständlich. Mhm. Und dann meinte sie, nee, also in Österreich sei das nicht so selbstverständlich zum Beispiel. Ne? Da, also ich weiß nicht, für welche Gegend sie da spricht oder für welche Bubble sie spricht, aber wahrscheinlich ist das auch hier in Deutschland so, dass es nicht in allen Bereichen total selbstverständlich ist, dass zuzugeben, ne? Aber ja, es ist natürlich absolut wichtig, das zu thematisieren und Mutterschaft eben nicht zu idealisieren und zu glorifizieren.
Ja, vielleicht versuchen wir mal, da ein anderes Vokabular zu finden, außerhalb von das Kind nervt. Also, weil das ist so einigermaßen unreflektiert, obwohl der Satz natürlich auch mir sehr schnell über die Lippen früher bestimmt gekommen ist. Also, was sind denn die Bereiche, in denen wir als Mutter, auch wenn wir unser Kind noch so lieben, an unsere Grenzen kommen. Also wo werden wir getriggert? Welches Gefühl kommt hoch, was wir uns nicht erlauben, was wir nicht haben wollen, aus welchen Gründen, ist egal. Können wir ja mal sammeln. Katinka, du hast 3. Du lehnst dich schon zurück.
Ich lass Hanna reden.
Ich wusste gerade nicht, wo ich anfangen soll.
Auch gut. Wir können ja auch nachher noch wieder eine Hommage an die wundervollen Kinder machen. Aber ich finde es schön, das können wir mal benennen. Es geht jedem so. Jeder.
Also unterm Strich. Also das, am Ende des Tages ist es eigentlich fast egal, was mich auf die Palme treibt, weil das, was, also wenn es mich, wenn es, also die Kinder, wenn mich die Situation, die Kinder oder Szenen oder irgendwas nervt, dann durch die Bank weg, weil ich mit mir nicht ausgeglichen bin an irgendeiner Stelle.
Ja, das ist mir jetzt zu allgemein.
Wir machen
jetzt mal das Buffet hier auf.
Ja, dann musst du vielleicht noch dedizierter fragen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das ist so eine Mischung ist aus, ich fühle mich dann nicht so ausgeglichen, dass ich darauf reagieren kann. Und gleichzeitig sind es auch oft Themen, von denen ich denke, dass sie so sein müssen, aufgrund von wie auch immer Gesellschaft oder keine Ahnung. Und dass es mich deswegen dann nervt.
Ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass es eben mit unserer eigenen Kindheit zu tun hat, was wir da gespiegelt bekommen haben. Und das wird durch unser Muttersein maximal getriggert.
Mhm. Na klar,
also jetzt, wer sagt, das stimmt nicht,
so einen klassischen Satz von
kann
mir,
er mal vorbeikommen.
Du bist zu laut, du bist zu laut, du bist zu, hast zu viel Bühne oder du bist einfach zu viel in präsent. Anführungszeichen, zu präsent vielleicht. Mhm. Klar sind das dann die Szenen, wenn es laut ist und wenn es durcheinander ist und wenn es Chaos ist und wenn es Kreativität ist, also eigentlich alles das, was gut ist, gut sein sollte, was mich dann, wo ich merke, da werde ich nervös und kriege Schweißausbrüche. So,
ja, dann werden
immer noch, also weniger, aber genau.
Ja.
Bei mir ist das auch ganz stark, wenn ich arbeiten muss, also wenn ich am Computer sitze zu Hause und dann kommt er an und will irgendwas und dann wie so Katzen, die sich dann manchmal auf die Tastatur setzen oder sowas, ne? Dann fängt er an, sich so vor mich zu schieben.
Mama,
oder?
Mama, Mama,
ja,
Mama,
genau. Mama,
Mama,
guck
Mama,
mal.
Mama.
Und davor hast du halt stundenlang gespielt und geguckt und alles mitgemacht und dann willst du dich einmal 10 Minuten kurz hinsetzen, weil du musst eine E-Mail beantworten, schnell, und dann geht das nicht. Oh, und das, genau, da bin ich dann genervt, da werde ich dann auch ungehalten. Und aber eigentlich weiß ich, das gehört da eigentlich nicht hin. Also ich habe meine Arbeitszeiten und ich könnte die E-Mail auch dann schreiben. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum ich die dann jetzt schreiben muss. Aber das Gefühl ist eben dann da, oh, ich kann jetzt nicht stundenlang nicht E-Mails beantworten. Ich muss jetzt auch mal wieder präsent sein in meinem Job und da irgendwie erreichbar sein. Und wenn ich da in den Konflikt komme, dann werde ich schnell gestresst, ja.
Also dann, wie würdest du es benennen, dass du deinen eigenen Raum
Freiheit
verteidigen musst?
Die eigene Freiheit, die dann
ja,
nicht...
Ja, vor allem dieses, ich entscheide für mich, weil für mich ist das, also war das, glaube ich, bisher die größte Veränderung in meinem Leben, war mit Sicherheit mein erstes Kind zu bekommen.
Mhm.
Und ich mutmaße, dass das alle Mütter unterschreiben. Danach ist nichts mehr wie vorher.
Das stimmt, ja, das kann ich auch unterschreiben. Ja, es hat mit dieser Freiheit zu tun, dass du in jedem Moment eigentlich tun und lassen kannst, was du willst, aufspringen kannst, was erledigen kannst oder es eben nicht machen oder einfach länger liegen bleiben im Bett oder dich nochmal umdrehen, weiterschlafen oder abends plötzlich weggehen und so. Das ist ja alles, geht ja nur noch nach Absprache im Prinzip, ne? Und das ist schon manchmal grenzwertig. Ja, absolut, das empfinde ich auch so.
Und ich glaube, dass wir da also in diese Prägung eben selber reingehen, weil wir als Frauen heute natürlich nach der Schule entscheiden, yay, wir machen die Ausbildung, wir machen die Ausbildung, wir arbeiten hier, wir machen da eine Karriere, wir wohnen in sonst wo und wir leben im Caravan und wir fliegen nach, keine Ahnung, wir machen ja mit Recht alles. So. Und dann ist ja so, als würde dich einer in Beton gießen.
Ja.
Und du machst nichts mehr.
Ja,
oder? Also was ist das für ein Gefühl? Es ist irgendwie Ohnmacht. Und ich glaube, dass wir eben als Säugling und als Baby natürlich...
Dass du dieses Gefühl von in Beton gießen, da hänge ich gerade irgendwie, aber ja. Interessantes Bild.
Habe ich noch nie, genannt, aber so als Säugling... Ich will jetzt nicht sagen, bist du in Beton gegossen, aber bist du ja auch ohnmächtig. Du musst immer warten, ja, auf, dass du von außen genährt, gefütterst, gesehen, geliebt wirst. Und zumindest in den 60er Jahren war es ja alles noch ein bisschen anders. In den 70ern auch noch. Und ja, ich bin fest der Überzeugung, dass das immer noch getriggert wird, wenn wir in diese große Veränderung kommen. Und das kann eben, aber vielleicht bestätigst du mir das jetzt, Anna, oder was hat es wirklich mit dir und deiner Kindheit zu tun gehabt? Weil das weißt du ja heute, weil du ganz viele Frauen damit auch berätst. In welchem, was war bei dir, was dich dann dazu bewogen hat? Und ich will jetzt nicht in die Richtung gehen, dass alle Frauen, die keine Kinder haben wollen, also unbedingt jetzt Hilfe holen müssen, weil sie in Wirklichkeit nicht richtig ticken, so ungefähr.
Nein, auf gar keinen Fall.
0,0. Ne? Aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant, da reinzuschauen und du hast so viel Erfahrung da drin.
Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Was hat mich dazu bewogen, aufgrund meiner eigenen Kindheit am Ende doch ein Kind zu kriegen?
Genau, also was weißt du heute nach all dem, was du gemacht hast? Du hast dich sehr entdeckt und deine Tiefen, dein Unterbewusstsein. Was war da drin aus deiner eben Erfahrung, was dann so lange dich bewogen hat, es ist besser, ich möchte keine Kinder bekommen?
Ach so. Bei mir war es, glaube ich, ein ganz tiefes Gefühl von Unsicherheit, weil meine eigene Kindheit eben sich nicht wirklich sicher angefühlt hat. Also ich war kein wohlbehütetes Kind oder wenn, dann immer nur punktuell. Mhm. Meine Mutter hat sich natürlich bemüht, wo sie nur konnte, aber sie war wahnsinnig jung, als sie mich bekommen hat und war selber noch in einem ganz starken Ablösungskampf, weil sie auch sehr unterdrückende oder unterdrückte Kindheit erlebt. Also sie wurde stark unterdrückt als Kind auch und ist dann eben sehr früh schwanger geworden mit mir. Und
wie alt war sie denn?
Die war 19. Mhm. Und als sie mich bekommen hat, 20. Und hatte einen wahnsinnigen Freiheitsdrang und ich hatte auch keinen Vater und genau, also es war sehr drunter und drüber, sag ich mal, bei mir in der Kindheit. Und ich habe, glaube ich, einfach sehr viel Angst mitgenommen. Also einfach das Gefühl, die Welt ist nicht sicher, ich bin nicht sicher, ich muss zusehen, dass ich irgendwie mich irgendwo dazu geselle, wo es sich sicher anfühlt. Das war immer meine Taktik. Irgendwie so.
Ja, bei, super, aber danke, dass du das so beschreibst.
Bei anderen,
das ist so normal.
Ja, bei anderen Familien Anschluss suchen, wo es irgendwie behütet sich angefühlt hat. Oder bei meiner Oma und meinem Opa. Irgendwie da war ich auch safe. Und ich glaube, das hat mich geprägt. Also und ich glaube, unterbewusst war auch das Ding, meine Mutter ist wahnsinnig früh Mutter geworden. Und ich habe mir halt irgendwann, glaube ich, dann gesagt, in meinen 30ern, als ich dann Zweifel bekam, dass ich wirklich nicht will, da dachte ich dann, okay, wenn dann aber richtig spät. Und vielleicht war das auch, also ich dachte, ich habe wirklich den Satz gedacht, ich mache das noch kurz vor Torschluss. So. Also ich mache das wirklich bewusst auf den letzten Drücker. Und vielleicht ja auch, weil ich quasi nicht in die Situation meiner Mutter geraten wollte. Mhm. Also das Motiv, nicht so zu werden wie meine Mutter, war ganz, ganz stark. Und damit will ich gar nicht jetzt sagen, dass meine Mutter so schlimm war, sondern dass ich einfach, glaube ich, ihre Not und ihr Leiden sehr stark erlebt habe als Kind und Angst davor hatte, dass es mir auch so geht. Und ich habe das einfach mit dem Mutterwerden verknüpft und gar nicht mit ihrer spezifischen Situation und ihren Ausgangsbedingungen sozusagen, sondern für mich war Mutter sein gleich Notlage, Katastrophe. Und das habe ich dann auch in der Therapie auseinandergedröselt. Also wo meine Therapeutin mir wirklich dann noch diesen plakativen Satz sagen musste mit über 40, du bist nicht deine Mutter. Und ich so, ah, okay. Ach so, ja, stimmt. Stimmt eigentlich, macht voll Sinn.
Wahnsinn, krass.
Ja.
Aber toll, oder?
Ja, ja, das war wirklich ein Aha-Moment für mich. Und ich frage mich, wie vielen Frauen das vielleicht auch so geht. Es gibt ja auch den Begriff der Matrophobie. Und das beschreibt eben, das ist ein Begriff aus der klinischen Psychologie. Und das ist die Angst. Phobie ist ja Angst, so zu werden wie die eigene Mutter. Also das ist
ist aber, glaube ich, sehr, sehr normal.
Ja, ja, ich glaube auch.
Oder die Ablehnung auch.
Ja, weil man sie eben als unfrei erlebt hat, als kämpfend, als unglücklich, als
was auch
unsicher,
immer.
Ja, als was ja auch immer, vielleicht auch als bedrohlich oder als sonst was, klar.
Matrophobie, kennt ihr das?
Ob ich das kenne?
Ja, habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
Das Wort kannte ich so noch nicht.
Nee.
Ich habe es gedacht in dem Moment, dass es das ist. So. Der fällt ja auch zu oft, der Satz, ne? Du bist wie deine Mutter oder...
Ja, der fällt immer dann, wenn man sich in den Haaren hat, weil da weiß der Partner genau, das ist Treffer Nummer eins. Wenn du den raushaust, dann eskaliert alles.
Da wollen wir nicht hin.
Auch in die andere Richtung.
Also, genau, du...
Geht beide Richtungen.
Irgendwie, also, du bist nicht deine Mutter und irgendwie bist du ja doch deine Mutter. Also, es ist ja irgendwie in uns und gleichzeitig sind wir natürlich, wir sind aber auch der Vater und wir sind auch irgendwie was ganz anderes. Also, es ist ja... so.
Ja, und es ist eben wahnsinnig lohnenswert, 2 Etagen, 3, 4, 5 tiefer zu gehen, um festzustellen, sind die Ängste, die ich habe, oder überhaupt die Gefühle, die ich habe, was davon ist tatsächlich meins?
Ja.
Und was habe ich einfach aus diesen ganzen Gründen, die wir alle auch schon mal besprochen haben, übernommen und denke, ach so, klar bin ich auch so und so. Und dann denke ich schlau, nee, also in die Not möchte ich jetzt nicht nochmal kommen. Also mache ich ganz anders, voll schlau. Und du bist bestes Beispiel, hast einen Teil von dir auf dem Weg verloren.
Ja.
Und dann wieder zurückgeholt.
Ja.
Dein Sohn ist jetzt heute wie alt?
5.
5.
Ja.
Du strahlst.
Ja, ich genieße den wirklich. Also das macht einfach Spaß mit dem.
Es ist aber auch, ich finde, du hast das damals gesagt, Caesar, lange bevor meine in die so Vorschul- und Grundschulalter kam. Ich finde es so geil. Weil die, ja, die sind einfach noch, die sind irgendwie schon, na, man kann denen schon Dinge erklären. Die sind nicht mehr voll suizidal unterwegs und stürzen sich von irgendwie jeder Stufe und verletzen sich. Und gleichzeitig sind die noch kuschelig und kommen und ja, das ist irgendwie einfach, macht total viel Spaß.
Ja, und es ist diese magische Phase auch, alles kann reden, alles hat eine Seele, der Stuhl hat Gefühle und jede Kellerassel wird gerettet und ich finde das wahnsinnig witzig und süß. Ja,
aber die haben noch diese Verbundenheit,
ja.
So natürlich. Also die Frage brauchen wir nicht stellen, welche Frauen zu dir kommen. Aber vielleicht gehen wir nochmal da rein, was Frauen bewegt, bei denen es quasi am Ende des Prozesses dann genau die richtige Entscheidung ist, kein Kind zu bekommen.
Mhm.
Was ist da anders?
Ich würde sagen, dass da im Grunde eine ziemlich große Sicherheit ist und eine Lust auf ein kinderfreies Leben in dem Sinne, dass da einfach das Gefühl ist, ich weiß, wie ich meine Zeit verbringen möchte, ich habe Lust darauf, ich mag mein Leben so, wie es jetzt ist, ich mag meine Partnerschaft so, wie sie jetzt ist, ich habe Ideen, was ich machen möchte und ich brauche kein Kind, ich brauche nicht das Gefühl, Mutter zu sein, um mich irgendwie komplett zu fühlen. Und ich wünsche mir das nicht. Und ich fühle mich nicht, ich bin immer so in der Negation, alles, was nicht ist, aber ja, ich traue mir das zu.
Ich fühle mich ganz, ich fühle mich,
genau.
Ich fühle mich stabil, ich fühle mich sicher, ich fühle mich, die ganzen Sachen sind ja nicht.
Genau. Und ich traue mir das auch zu, auch wenn ich teilweise dann vielleicht in der Außenseiterposition lande oder mich erklären muss, warum ich das nicht will, den Ball zurückzuspielen und zu sagen, ja, warum willst du denn Kinder oder warum hast du denn Kinder bekommen? Also das ist eben auch was. Ich mache das ja mit Sarah Diehl zusammen übrigens, diese Seminare zum Thema Kinder, ja oder nein. Sarah Diehl ist eine Autorin, die ein Buch geschrieben hat, Die Uhr, die nicht tickt. Und sie hat immer den cleveren Satz auf Lager, ja, dreht den Spieß doch einfach um, wenn du gefragt wirst, warum du keine Kinder hast, dann frag doch ja, warum hast du denn welche? Und lass dich nicht in die Ecke drängen, dich ständig rechtfertigen zu müssen für deine Entscheidung, kinderfrei zu leben, weil dafür gibt es eben einfach gute Gründe auch. Und die können sehr persönlich sein bis hin zu sehr politisch oder gesellschaftlich oder irgendwie... Ja, genauso valide wie die anderen Gründe für Kinder eben, die viele Frauen haben.
Und sind die Frauen oder Paare, die ungewollt kinderlos sind, landen die auch bei dir?
Nicht so häufig, weil...
Das ist ja auch, also ist jetzt meine Überzeugung, weiß ich nicht, aber mein Gefühl, dass eben darunter, also wenn das medizinisch jetzt alles super geklärt ist, kann ja auch was im Unterbewusstsein sitzen.
Ja, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so oft erlebt. Also ich habe Paare begleitet, die sich am Ende gegen Kinder entscheiden, das ja.
Ah.
Aber dass Paare, die schon alles probiert haben quasi und dann zu mir kommen, weil sie sich beim Abschied vom Kinderwunsch begleiten lassen wollen. Das habe ich jetzt noch nicht so oft. Ich finde das Thema total wichtig und freue mich, wenn auch solche Paare zu mir kommen. Aber bisher ist das jetzt noch nicht so passiert. Vielleicht aber auch, weil ich das noch nicht so explizit eingeladen habe. Also ich habe jetzt erstmal quasi publik gemacht, dass ich eben Paare und auch einzelne Personen, also Frauen wie Männer, beim Thema Kinder ja-nein coache und begleite. Und das andere Thema habe ich jetzt noch nicht so konkret benannt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich die jetzt noch nicht so an mich gewandt haben mit dem Thema.
Was würdest du jetzt heute den jungen Frauen, also wo fängt jetzt jung an? Irgendwie, keine Ahnung. Anfang 20. Oder erstmal, wie empfindest du die allgemein, aber wie empfindest du die jungen Frauen oder die, die dir begegnen? Wie ist dein Gefühl da, deine Erfahrung?
Ich freue mich da total drüber, weil ich empfinde die als sehr selbstbewusst und dass sie viele Dinge, die die vorhergehenden Generationen erst erkämpfen mussten, quasi, die sind für die jetzt viel selbstverständlicher und die gehen davon aus, dass ihnen das auch zusteht irgendwie. Und das finde ich toll. Also das freut mich richtig. Und ich finde das auch toll, dass die sich ganz bewusst die Frage stellen, ob sie Kinder möchten oder nicht, weil ich glaube eben auch, das haben wir auch zu Anfang gesagt, dass das eine Entwicklung war, dass das vielleicht auch nicht immer so war, dass das vielleicht früher auch viel selbstverständlicher war, na klar kriegst du irgendwann Kinder, so, ne? Und
das war über Jahrhunderte so.
Ja. Jahrtausende. Und dass die sich einfach hinstellen und sagen, nö, warum? Vielleicht ja auch nicht. Und was spricht denn für mich persönlich dafür und was dagegen? Und was sind meine ganz persönlichen Beweggründe? Und zu welchen Bedingungen kann ich mir Mutterschaft auch vorstellen? Und dabei möchte ich die Frauen natürlich auch super gerne unterstützen. Das ist auch so ein Satz, den wir immer wieder in unseren Coachings und Seminaren auch sagen. Überleg dir, zu welchen Bedingungen es für dich passt. Vielleicht passt es auch zu bestimmten Bedingungen nicht. Und kannst du dir auch vorstellen, ohne Kinder glücklich zu sein und glücklich weiter dein Leben zu gestalten. Und vielleicht merkst du aber auch, du hast da Lust drauf, eben zu bestimmten Bedingungen, wenn es eben möglich ist, dass du deinen Job weiterhin in dem Umfang machen kannst oder wenn die Partnerschaft stimmt, wenn dein Partner, deine Partnerin bereit ist, ein bestimmtes Maß an Fürsorgearbeit mit auch zu übernehmen und was müsste es für dich sein, damit das für dich hinhaut? So, was fühlt sich für dich gut an? Wie kannst du es dir vorstellen?
Und da sind Frauen heute viel früher ziemlich klar, oder?
Ich denke, ja. Also, ja, und das ist eben auch der Grund, warum ich das mache, weil ich diese Klarheit eben auch gerne unterstützen möchte. Ja.
Irgendwo bin ich jetzt hängen geblieben, aber ich weiß nicht mehr wo.
Das heißt aber auch, dass deine Klienten zwischen, also die sind sowohl 20 als auch 40 und alles dazwischen.
Die sind meistens nicht so sehr 20, wenn sie mit dem Kinderthema kommen. Also mit dem Kinderthema kommen eher Frauen ab Ende 20, sage ich mal. Und die allermeisten sind Anfang, Mitte, Ende 30. Also Richtung Mitte 30. Also das sind die meisten.
Diese klassische Phase, wo dann auch die, ich sag mal, Fertilität der Frau von schlagartig ja abnimmt.
Oder zumindest sie die Angst haben, dass die jetzt schlagartig abnimmt, ja. Weil das ist ja
auch sehr berechtigt.
Ja, ja und nein. Also
du bist dafür.
Ich kenne schon einige, die, genau, also mit, das ist, wir werden ja mit einem fertigen Satz an fruchtbaren oder wie auch immer Eizellen geboren. Also jedes Mädchen, was geboren wird, hat diese Eizellen und mit der Regelblutung geht jeden Monat ein oder mehrere Eizellen weg.
Genau.
So, und die werden nicht nachproduziert. Das heißt, dieser Topf,
dieser Bausatz
ist endlich.
Mhm.
Und tatsächlich kenne ich einige auch Frauen, denen das nicht so bewusst war
mit
Mitte, Ende 30. Und dann kann es schon mal anspruchsvoller, herausfordernder werden, da noch auf eins dieser Wägelchen aufzuspringen.
Ja, das kann durchaus passieren, ja.
Die Chance ist vor allen Dingen sehr groß.
Ja, und gleichzeitig ist das aber auch eine ganz, ganz große Angst, die teilweise auch zu einem überhöhten Druck führt. Mhm. Und an der Stelle, deswegen lenke ich gerade so ein bisschen ein, ich will das gar nicht in Frage stellen. Nee, natürlich ist das ein biologischer Faktor, den wir einfach mit in Betracht ziehen müssen. Gar nicht, also gar keine Frage. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht der einzige Faktor, sondern es muss eben auch irgendwo stimmig sein und in die Lebensphase passen. Und da ist eben ganz oft bei Frauenbiografien der Punkt, wo sie sagen, ich bin Mitte 30, ich bin mitten in meinem Job, ich bin gerade dabei, total glücklich mein Leben zu gestalten, bin erfolgreich oder auf dem Weg dahin, in dem Sinne, was für mich Erfolg bedeutet. Und ich weiß gar nicht, ich hätte einfach wahnsinnig gern noch ein paar Jahre länger Zeit, um mir diese Frage dann später zu stellen. Ne? Der Trend geht ja auch immer mehr hin zur späten Mutterschaft. Und viele Frauen lassen jetzt auch ihre Eizellen einfrieren. Es gibt sogar schon viele Arbeitgeber, die das befürworten und auch zahlen. Mhm. Und
hast du darüber nachgedacht?
Eizellen einzufrieren?
Also du warst ja an dem, wenn ich das richtig verstehe, warst du, du hast an deinem Kinderwunschthema gearbeitet, aber es kam eher so als, ich nenne das jetzt mal Byproduct von der Krise in der Beziehung.
Genau.
Dann hast du daraus den Mut gehabt, dich zu trennen. Und dann warst du ja im ersten Schritt alleine und hattest aber durchaus einen Kinderwunsch. Vielleicht noch nicht so ausgeprägt in dem Moment, aber der war ja da.
Mhm.
Und das braucht ja zumindest biologisch ein Mann und eine Frau.
Genau.
Das ist die Frage, wie schnell kommt der um die Ecke?
Ja, genau. Nee, ich habe nie über Eizellen einfrieren nachgedacht, witzigerweise. Ich habe über Samenspende nachgedacht. Ich hatte dann auch ein paar kuriose
Kontakte, Begegnungen.
Genau. Ich war dann auf so Plattformen, also so Dating-Plattformen. Und dann schrieben mich auch Männer an, so, das sei ja so mutig, dass ich mit Anfang 40 noch angebe, einen Kinderwunsch zu haben. Da würde ich mir ja ganz schön viel rausnehmen. Und dann wusste ich immer sofort, okay, du bist raus. Also mit dir rede ich gar nicht weiter. Und dann war da aber auch einer dabei. Muss mal kurz was trinken.
Bei dem Thema?
Ja.
Ja. Ja, genau, an der Stelle. Ich hatte dann wirklich das Angebot von einem, er würde mich gerne schwängern, weil er den Zeugungsakt so wahnsinnig toll findet. Aber ich müsste ihm unterschreiben, dass er dann nicht finanziell irgendwie einstehen muss für das Kind. Ja, das und ich fand einfach alles daran so skurril. einfach alles.
Ja, okay.
Und ich habe mir...
Vielen, vielen Dank für deine zauberhafte Antwort.
Großzügigkeit.
Bist du entzückend.
Ja, genau. Nein, das war wirklich, aber der hat mich dann auch darauf hingewiesen, ja, du kannst ja mal gucken, Samenbanken und Dänemark viel dann und irgendwie. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, nee, ich will das nicht. Also apropos Bedingungen, zu denen ich mir Mutterschaft vorstellen kann, ich hatte dann relativ schnell raus, ich will nicht Solo-Mutter werden. Das für mich war das ein Gefühl, dass ich da sehr wahrscheinlich sehr überfordert von gewesen wäre. Und ich glaube, das stimmt. Also ich finde das nach wie vor herausfordernd, Mutter zu sein und bin sehr froh, dass ich jetzt das mit einem tollen Partner an meiner Seite machen kann, der wirklich sehr viel macht und mit dem ich mir das sehr gut teilen kann. Und das wurde mir dann eben auch klar, dass ich eigentlich in erster Linie eine schöne, liebevolle, vertrauensvolle Beziehung mir wünsche und in zweiter Linie ein Kind, also dass wenn daraus noch ein Kind entsteht, dann freue ich mich wahnsinnig. Und wenn es nicht ist, dann hatte ich so das Gefühl, ja, dann soll es halt für mich auch einfach nicht sein. Und ich war bereit, das auch anzunehmen. Also ich habe für mich Kinderwunschklinik ausgeschlossen, einfach für mich persönlich, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Und ich dachte mir, nee, ich gucke jetzt einfach erstmal, dass ich eine Beziehung vielleicht finde oder zustande kriege mit jemand, mit dem ich gut zusammenpasse und der zu mir passt und zu dem ich passe und dann schauen wir im zweiten Schritt. Und ich wusste aber, das muss jemand sein, der auch bereit ist, noch ein Kind zu kriegen. Also ich wollte auf jeden Fall jemand, der auch noch einen Kinderwunsch hat. und der mich dann aber nicht unter Druck setzt. Das waren so, ich hatte sehr genaue Vorstellungen, wie das zu sein hat, und das hat hingehauen. Also ich kann nur empfehlen, genaue Vorstellungen zu haben.
Und du warst aber auch bereit, also du hattest sehr genaue Vorstellungen, und du warst gleichzeitig auch bereit, deine Vorstellung davon ganz loszulassen. Also zu sagen, wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so.
Richtig.
Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil die Vorstellung allein, also Vorstellung habe ich auch von vielen Dingen, wie das sein sollte. Aber ich glaube, erst in dem Moment, wo auch die Bereitschaft dazu kommt, das eben loszulassen, dass die Vorstellung allein eine Vorstellung
ist,
macht es dann, dass es auch fließen kann.
Ja, danke, dass du das ergänzt. Das finde ich auch total wichtig, nämlich dass man bereit ist, das im Zweifel auch wieder loszulassen, weil dann hat man wirklich so einen spielerischen Ansatz. Dann sagt man, ja, ich bin bereit für alles, was da kommen mag, und zwar wirklich alles. Und ich habe eine Vorstellung und einen Wunsch, und ich weiß aber, dass es okay sein wird, mich auch umzuorientieren. Und dieses Vertrauen in mich selber, das ist das Wichtigste, was ich aus dieser ganzen Phase mitgenommen habe, und es begleitet mich auch jetzt, also in ganz vielen anderen Fragen, gar nicht nur Partnerschaft und Kind betreffend. Das ist wirklich für mich total wichtig. Dieses, ich bin immer in der Lage, mich und mein Leben weiter zu gestalten, egal ob irgendwas eintritt oder nicht eintritt, was ich mir wünsche irgendwie, ja.
Schön. Also hast du ja einen ganz großen, langen und tiefen Heilungsweg hinter dir. Aber so wie du deine Kindheit beschrieben hast, also wo mit Sicherheit auch ganz viele tolle Sachen waren.
Ja, das auch auf jeden Fall,
genau,
klar.
Das ist ja immer, es ist ja immer alles.
Nee, da gab es auch Sachen, die mich auf jeden Fall genährt und gestärkt haben. Ja,
ja. Genau.
Wie bist du denn heute mit deiner Mutter?
Sehr, sehr gut. Wir verstehen uns super. Sie ist auch eine ganz tolle Oma. Mein Sohn liebt sie auch über alles. Wir besuchen sie auch regelmäßig. Das könnte nicht besser sein. Also es hat sich sehr gut entwickelt. Ja.
Und wie viel hat sie mitbekommen oder hast du sie damit integriert in den Prozess? Das geht ja auch nicht immer.
Nee, wir hatten wirklich sehr lange Phasen, auch Jahre, wo wir gar keinen Kontakt hatten, weil ich den Kontakt auch nicht wollte. Und sie hat mich auch immer sehr in Ruhe gelassen, was das Thema Kinder betrifft. Sie hat nie irgendwas dazu gesagt. Und dann hat sich auch im Nachhinein rausgestellt, dass sie das auch ganz bewusst nicht gemacht hat. Weil sie mich,
hast du sie mal gefragt?
Ja.
Sie
hat mir dann gesagt, ich wollte dich nicht unter Druck setzen. Ich wollte nicht, dass du irgendwie das Gefühl kriegst, dass du das für mich machen sollst oder dass ich das von dir erwarte oder dass ich denke, das würde dir gut tun, weil du solltest ganz alleine entscheiden und rausfinden, ob das was für dich ist. Und sie hat sich wahnsinnig gefreut natürlich, als ich ihr erzählt habe, dass sie Oma wird. Da konnte sie dann nicht mehr an sich halten. Süß. Aber davor hat sie es wirklich geschafft, mich komplett 100% damit in Ruhe zu lassen.
Das stelle ich mir auch, also gab es eine...
Das rechne ich ihr auch hoch an, also ja.
Gab es dann, das kam für sie ja völlig aus dem Off.
Das kam auch wirklich überraschend, wobei... Vielleicht hat sie es schon ein Stück weit geahnt, als ich dann mit meinem jetzigen Partner zusammenkam. Aber wirklich geahnt hat sie es, glaube ich, nicht mehr. Also das hat, glaube ich, keiner mehr erwartet in meiner Familie.
Ja, so wie du deine Mutter beschrieben hast. Also weil ja neben jeder Wunde auch eine große Stärke ist. Und so wie du es beschrieben hast, ist es auch eine ihrer Qualitäten, sehr viel Raum zu geben.
Ja.
Nur weil man kann dann den, also andersrum sagen, es war zu viel Raum, deswegen gab es nie eine Grenze und. Und es ist aber auch eine totale Qualität im großen Raum.
Mhm. Ja, da hast du echt den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist eine ihrer absoluten Stärken, ja. Also dieses, genau.
Für freie Entfaltung auch.
Wahnsinnig viel Raum zu geben, auch freie Entfaltung zu fördern. Sie hat immer alles gefördert, was irgendwie kreativ war, wenn ich tanzen wollte. Ich durfte in jeden Tanzkurs gehen. Ich durfte immer, wenn ich malen wollte, hat sie mir Material besorgt. Ich konnte alles machen. Aber tatsächlich, also das Negative daran war manchmal, dass zu viel Raum oder eine zu weite Fläche da war und ich überhaupt keinen Halt dann mehr gespürt habe oder keine Grenzen, Aber die Kehrseite davon ist eben heute als Erwachsene wahnsinnig toll und angenehm, ja.
Lass uns ruhig nochmal, bevor wir jetzt gleich schon wieder am Ende sind, aus was für einer Beziehung oder Familie kommt denn deine Mutter? Weil es ja häufig genau in die andere Richtung geht.
Ja, meine Mutter kommt aus einer erzkatholischen Familie. Mhm. Sie sollte Nonne werden. Das war der Wunsch meines Opas. Mhm. Mein Opa wiederum sollte Priester werden und hat seinen Vater auch enttäuscht, dadurch, dass er nicht Priester wurde. Mhm. War aber trotzdem ein sehr, sehr frommer und katholischer Mann. Meine Oma hatte 6 Kinder und meine Mutter war das erste Mädchen. Die sollte 12 haben, wie die 12 Apostel. Es hat aber dann nicht geklappt. Nach dem 6. war Schluss. Und die sind auf dem Plattenland in Niedersachsen in einer Kleinstadt in Damme haben die gelebt. Und meine Mutter hat auch ziemlich die typische katholische Mädchenkindheit, sage ich mal.
Genau, die dann ausbricht.
Ja, und sie ist,
weil sie keine Luft mehr kriegt.
Genau, sie ist sehr stark ausgebrochen, hat sich total freigestrampelt, freigerudert, hat wirklich von allem das Gegenteil gemacht. Ich wurde antiautoritär erzogen. Sie hat es einfach nach Hamburg gezogen, hat komplett ihr Ding gemacht, gemalt, wollte Künstlerin werden. Hat wirklich sehr viel Freiheit sich genommen.
Also wirklich ja rausgeboxt.
Ja, hat sie auch ganz stark.
Also was hast du von deiner Mutter, also weil jetzt kommt gerade bei mir so dieses, du hast ja auch eine enorme Kraft, die deine Mutter auch hat.
Was ich genau von meiner Mutter quasi geerbt habe oder mitgenommen habe?
Ja, was auch immer.
Ja, vielleicht wirklich dieser dieser Glaube an sich selbst, dass man es einfach selber schaffen kann und dass man sich dass man sich selbst seinen Weg sucht, vielleicht das, ja.
Ja, und auch den Mut,
Wege zu gehen, die vielleicht nicht ganz so vorgefadet und gemütlich sind, also sich spät zu trennen und dann zu sagen, ich habe aber auch noch einen Kinderwunsch und das ist schon auch alles, ich glaube, da scheitern auch viele dran an diesem Punkt, zu sagen, nee, ist ja alles gut so, wie es ist.
Ja, das hat auch mein damaliger Partner dann irgendwann zu mir gesagt, ja, sich so spät im Leben noch zu trennen und ich so, hä, spät im Leben?
Sind 92. Ja,
also, und wieso auch nicht? Ich meine, was wäre denn die Alternative, dass wir hier hocken bleiben und kreuzunglücklich miteinander werden? Also es gibt doch überhaupt keine Frage, natürlich trennen wir uns jetzt. Das war irgendwie so, ich konnte mit dem Konzept so gar nichts anfangen, spät im Leben. Für mich gibt es immer nur folgerichtig, du fühlst dich nicht mehr wohl, also machst du den nächsten Schritt, so, egal wie alt du bist.
Sehr gut. Also ich glaube, wir haben das hier wieder, wir haben den Bogen wieder geschafft. Wo die größte Wunde ist, ist die größte Qualität.
Ja.
Also ist einer von den Sätzen. Hast du eine wie so eine eigene Überschrift, könnte man auch Mantra nennen, wie auch immer, was so für dich und dein Leben gilt oder womit du am besten gefahren bist? Gekommen.
Das klingt jetzt so plakativ, aber wirklich nach vorne schauen, also wirklich gucken, was möchte ich, wie möchte ich leben? Ja. Und für mich ist auch Reue so ein Thema, was ich nicht, ich mag das nicht. Also vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, gibt es paar Sachen, die ich bereue, aber ich mag mich nicht an der Reue aufhalten, sondern für mich gilt wirklich, schau nach vorne und mach jetzt was draus. Gestalte jetzt das, was du jetzt gestalten kannst und genieß das. Folge deiner Lust eigentlich. Folge dem, was dir Lust macht, was dir Spaß macht. Ja.
Sehr schön.
Vielen Dank, dass du da warst. Nochmal den weiten Weg aus Berlin.
Ja, den mache ich gerne. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und eure tollen Fragen mir gestellt habt.
Bin reich beschenkt.
Auch.
Ich auch.
Schön.